Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Konzern BP, der wegen der Ölpest im Golf von Mexiko unter massivem Druck steht, wechselt seine Führungsspitze aus. Vorstandschef Hayward verlässt seinen Posten. Er war heftig kritisiert worden. Einerseits wegen des pannenreichen Krisenmanagements nach der Explosion der Ölbohrinsel Deepwater Horizon, andererseits wegen eines Rekordverlusts im vergangenen Quartal. Nachfolger von Hayward soll der US-Amerikaner Robert Dudley werden, als erster Nicht-Brite an der Konzernspitze.
Betont gelassen schlenderten sie heute Nachmittag in London vor die Presse. Der alte Chef und der neue Bob Dudley. Ganz sicher werden wir eine Menge aus dem Unfall lernen, sagte er, während der Entlassene, Tony Hayward, links im Bild, sichtlich erleichtert schien. Denn BP belohnt seinen Ausstieg mit einer millionenschweren Abfindung einer Pension und einem Aufsichtsratsposten. Tony Hayward hat einen großartigen Job gemacht und er ist seit fast 30 Jahren bei uns. Den Ausschlag hatte am Ende der amerikanische Präsident gegeben, der offen Haywards Kopf gefordert hatte. BP ist verantwortlich für dieses Desaster. Dass Haywards Nachfolger, der seit Wochen bereits am Katastrophenort arbeitet, nun ein Amerikaner ist, soll einen Imagewechsel möglich machen und das aufgebrachte Washington beruhigen. Diese Sache ist mir ein sehr persönliches Anliegen. Wir werden das hier in Ordnung bringen. Dazu verpflichte ich mich persönlich und im Namen von BP. Vor ihm liegt eine schwierige Zeit. Ebenfalls heute legte BP seine Vierteljahresbilanz vor mit einem Rekordverlust von gut 13 Milliarden Euro.
Und das ist noch nicht das Ende. Auf viele weitere Milliarden Euro könnten sich die noch offenen Entschädigungen belaufen. Zerbrechen wird BP daran sicher nicht. Für das Überleben des Konzerns ist jetzt viel wichtiger, ob dieser Neustart auch in den USA als echter Imagewechsel ankommt. Der versilberte Abgang Tony Haywards dürfte da wenig hilfreich sein.
Als Konsequenz aus der Tragödie bei der Duisburger Love Parade setzt sich Nordrhein-Westfalen für bundeseinheitliche Regelungen bei Großveranstaltungen ein. Ministerpräsidentin Kraft sagte, Städte dürften mit der Ausrichtung nicht allein gelassen werden. Am Samstag findet in Duisburg eine Trauerfeier statt. Der in die Kritik geratene Oberbürgermeister wird nicht daran teilnehmen. Er wolle mit seiner Anwesenheit nicht provozieren, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit. Bei der Love Parade war es am Samstag zu einer Massenpanik gekommen. Insgesamt starben 20 Menschen, mehr als 500 wurden verletzt.
Aufräumen und aufklären. Während auf dem Love Parade-Gelände die Partyreste beseitigt werden, beginnen nebenan die Staatsanwälte zu ermitteln, wie es zu der Katastrophe kommen konnte. Direkt darunter am Eingang versammeln sich wieder Hunderte zum gemeinsamen Trauern. Die Wut wächst, besonders auf Oberbürgermeister Sauerland.
Jeder, die Feuerwehr, die Polizei hat vorher gesagt, das wird nur ein Unglück geben und das kann nicht klappen. Nur der Bürgermeister wusste es nicht, also tut mir leid. Der sollte mal besser ganz schnell seinen Abend abtreten.
Die Stadt Duisburg lehnte es heute generell ab, Fragen zu beantworten. Wie genau es am Samstag zu der Massenpanik kommen konnte, ist immer noch unklar. Der Veranstalter der Love Parade erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Diese habe die Sicherheitsschleusen vor dem Tunnel geöffnet, obwohl am Eingang schon extremes Gedränge herrschte.
Nach der Öffnung aller 16 Schleusen strömten die Besucher unkontrolliert vom Westen in den Tunnel. Ein Rückstau aufgrund einer Überfüllung des Geländes kann ausgeschlossen werden.
War also die Polizei schuld, dass immer mehr Menschen auf den Eingang drängten? Die Gewerkschaft weist das zurück und sieht eine Mitschuld beim Veranstalter. Dieser habe auf einem Gelände gefeiert, das für die vielen Besucher viel zu klein gewesen sei.
Unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben Übermenschliches geleistet und gemeinsam mit den Rettungskräften die Versäumnisse des Veranstalters zu kompensieren versucht. Ohne die professionelle Arbeit von Polizei und Feuerwehr hätte es viel mehr Opfer gegeben.
Die Landesregierung gedachte heute in einer Schweigeminute der Opfer von Duisburg. Am Samstag soll es einen ökumenischen Trauergottesdienst geben, an dem auch Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Wulff teilnehmen wollen.
Weitere Informationen zu den Ermittlungen in Duisburg und zu den Fragen, die bleiben, finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm wird erheblich teurer als geplant. Für den Neubau der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Wendlingen und Ulm rechnet die Deutsche Bahn mit Baukosten von knapp 2,9 Milliarden Euro. Bisher wurden 2 Milliarden veranschlagt. Kritiker hatten in den vergangenen Monaten mehrfach vor einer Kostenexplosion gewarnt. Finanziert wird der Neubau von der Bahn, dem Land Baden-Württemberg und dem Bund.
Sie hatten Neuigkeiten im Gepäck, Bahnchef Grube und Ministerpräsident Mappus heute Nachmittag in Stuttgart. Doch es waren keine guten Neuigkeiten. Eine Kostensteigerung um fast 50% verkündete der Bahnvorstand für die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Dennoch sei das Projekt auch weiterhin sinnvoll.
Das Gesamtvorhaben mit der Anbindung von Stuttgart und der gesamten Region an das transeuropäische Bahnnetz steigert die Attraktivität des Standortes Stuttgart, aber nicht nur Stuttgarts, sondern aus unserer Sicht ganz Baden-Württembergs.
Magistrale für Europa, so nennt sich das Bahnprojekt, das über eine 1500 Kilometer lange Strecke die europäischen Metropolen von Paris bis Budapest miteinander verbinden soll. Mittendrin der Teilabschnitt Wendlingen-Ulm, gerade mal 60 Kilometer lang. Die Kosten nun fast 2,9 Milliarden Euro. Schuld an dem Anstieg seien unter anderem die Inflation sowie Mehrkosten bei den Tunnelbauten. Kritiker des Bahnprojektes befürchten, dass die heute bekannt gegebene Kostensteigerung nicht die einzige bleiben wird.
Das ist Salamitaktik, was jetzt läuft. Und irgendwann mal, wenn der Druck wieder groß ist, dann wird halt der Preis wieder steigen. Der Neubaustrecke, Hauptsache man beginnt jetzt einmal.
Nicht nur die Schnellbahntrasse, auch das Großbauprojekt Stuttgart 21 stößt seit Monaten auf Widerstand. Gestern Abend gipfelte dieser in einer teilweisen Besetzung des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Er soll zu einem unterirdischen Durchgangsbahnhof umgebaut werden. Außerdem ist eine Anbindung des Flughafens an das Schienennetz geplant. Kostenpunkt weitere knapp 4,1 Milliarden Euro.
Verteidigungsminister zu Guttenberg hat erneut für einen Umbau der Bundeswehr geworben. Entscheidend sei dabei nicht die Kassenlage, entscheidend seien die Anforderungen, die an die Bundeswehr gestellt würden, sagte Guttenberg bei einem Truppenbesuch in Burg in Sachsen-Anhalt. Dies habe auch Auswirkungen auf den Wehrdienst.
Üben für den Einsatz, der Verteidigungsminister heute beim Logistikregiment 17 Sachsen-Anhalt. Hier dienen auch Wehrpflichtige, doch damit könnte bald Schluss sein, denn zu Guttenberg plant einen radikalen Schnitt. 40.000 Soldaten weniger, das praktische Aus für die allgemeine Wehrpflicht.
Wir sind unterfinanziert, wir sind nicht entsprechend ausgerüstet und ausgestattet. Wir müssen besser werden. Und in der Folge stellt sich auch die Frage nach einer zukunftsfesten und verfassungsfesten Wehrform. Also wir müssen letztlich auch die Möglichkeit zur Regeneration, zur Rekonstitution der Bundeswehr haben.
Geprüft werden derzeit drei Modelle. Variante 1, 205.000 Soldaten, die Wehrpflicht bleibt. Variante 2, eine Berufsarmee mit 150.000 Soldaten, die Wehrpflicht fällt. Variante 3, 163.000 Soldaten, einschließlich 15.000 bis 20.000 freiwilliger Wehrdienstleistender. Damit wird die Wehrpflicht ausgesetzt. Das ist das Modell, das Guttenberg offenbar favorisiert. Doch dagegen formiert sich Widerstand im eigenen Lager. Denn die Wehrpflicht gehört für viele in der Union zum Markenkern der Partei.
Die Union ist die Partei der Bundeswehr. Für uns bedeutet die Frage der äußeren Sicherheit ist eine Identitätsfrage.
Ich halte die Wehrpflicht für einen existenziellen Bestandteil auch der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Im Herbst soll in Berlin entschieden werden. Der Union stehen heftige Debatten bevor. Der Koalitionspartner FDP hingegen ist längst für die Aussetzung der Wehrpflicht, ebenso die SPD. So viel scheint klar, in der bisherigen Form ist die Wehrpflicht nicht mehr zu halten.
Deutschland und Großbritannien sind uneins über einen Beitritt der Türkei zur EU. Außenminister Westerwelle sagte der Bild-Zeitung, das Land sei derzeit nicht reif dafür. Er wünsche sich aber eine Türkei, die auf der Seite Europas stehe. Am Abend ist Westerwelle zu einem zweitägigen Besuch in dem Land eingetroffen. Zuvor hatte der britische Premierminister Cameron für einen EU-Beitritt geworben. In Ankara verwies er auf das große wirtschaftliche Potenzial und die strategische Bedeutung der Türkei.
Mit Island verhandelt die EU von heute an über einen Beitritt. Der Inselstaat hatte die Aufnahme vergangenes Jahr im Zuge der Finanzkrise beantragt. Als ein Streitpunkt gilt der Walfang. Islands Außenminister Skarphéðinn Vinsson widersprach heute Forderungen der EU nach einem Stopp. Ob das Land der EU beitritt, entscheiden letztlich die 317.000 Einwohner in einer Volksabstimmung. Die Aufnahme ist frühestens 2012 geplant.
Im Atomstreit mit dem Iran hat Russland das Verhalten der EU scharf kritisiert. Die neuen Sanktionen gegen Teheran seien inakzeptabel und untergrüben die gemeinsamen Bemühungen um eine diplomatische Lösung des Streits über das iranische Atomprogramm. Gestern hatten die EU-Außenminister beschlossen, dass europäische Firmen der Öl- und Erdgasbranche dem Iran keine Schlüsseltechnologien mehr verkaufen dürfen. Der Iran wird vom Westen verdächtigt, Atomwaffen entwickeln zu wollen. Zwei in der sudanesischen Krisenregion Darfur entführte deutsche Entwicklungshelfer sind wieder frei. Den beiden Männern gehe es angesichts der schwierigen Umstände gut, erklärte Bundesaußenminister Westerwelle. Sie befänden sich in der Obhut sudanesischer Behörden. Die THW-Mitarbeiter waren vor 5 Wochen verschleppt worden. Zu den Hintergründen der Entführung wurde nichts mitgeteilt.
Ein Frachtflugzeug der Lufthansa ist beim Anflug auf den Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad abgestürzt, in 2 Teile zerbrochen und in Brand geraten. Die beiden Piloten konnten sich über Notrutschen retten, sie liegen verletzt im Krankenhaus. Die Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-11 transportierte 80 Tonnen Fracht. Sie kam aus Frankfurt und war auf dem Weg nach Hongkong. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt.
Immer mehr ältere Menschen in Deutschland bekommen künstliche Hüft- oder Kniegelenke. Aus einer Erhebung der Krankenkasse Barmer GEK geht hervor, dass allein im vergangenen Jahr fast 400.000 Patienten neue Gelenke erhielten. Für diese Eingriffe müssten die gesetzlichen Krankenkassen inzwischen rund 2% ihres Gesamtbudgets ausgeben. Daher müsse gefragt werden, ob solche Operationen in Deutschland nicht zu schnell verordnet würden, so die Kasse.
Die OP gut überstanden. Katrin Sievert freut sich auf ein beschwerdefreies Leben mit künstlichem Kniegelenk.
Ich kann laufen, ich kann shoppen gehen, Fahrrad fahren ohne Beschwerden.
Die Krankenkassen aber sind beunruhigt. Der Einsatz von künstlichen Knie- und Hüftgelenken sei drastisch angestiegen. 50% mehr künstliche Knie allein in den letzten 7 Jahren. Mit der älter werdenden Gesellschaft allein lässt sich das nicht erklären, meinen Krankenkassenvertreter, und warnen, die Kosten seien immens.
Sodass wir insgesamt auf eine Zahl von ungefähr 3,5 Milliarden Euro pro Jahr kommen, was jetzt der Einsatz künstlicher Knie und künstlicher Hüften betrifft. Und das ist etwas, was natürlich die Situation der gesetzlichen Krankenversicherung durchaus herausfordert.
Sicher ist, mit der sogenannten Endoprothetik lässt sich Geld verdienen. Mindestens 7.000 Euro kostet eine Operation. Ärzte und Krankenhäuser aber beteuern, dass der Bedarf am Gelenkaustausch tatsächlich erheblich gestiegen sei.
Es ist ja nicht so, dass Ärzte auf die Straße raustreten und sagen, hallo, hat denn nicht irgendjemand hier ein Problem an der Hüfte, wir operieren das. Also die Nachfrage durch die Patienten nimmt zu.
Die Krankenkasse hingegen spricht von Überversorgung. Außerdem kritisiert sie die Qualität. Zu oft müsse in einigen Jahren erneut am neuen Gelenk operiert werden und das ziehe wiederum erhebliche Kosten nach sich.
In Barcelona haben die Leichtathletik-Europameisterschaften begonnen. Für die deutsche Mannschaft verliefen die Wettkämpfe heute mit Licht und Schatten.
Die erste Medaille dieser Europameisterschaften ging nach Russland. Der 19-jährige Stanislav Emeljanov holte sich Gold über 20 Kilometer gehen. Der einzige Deutsche im Feld, Mike Berger aus Chemnitz, wurde 16. In den folgenden Qualifikationen einige Enttäuschung aus deutscher Sicht. Markus Esser verpasste den Sprung ins Finale und musste danach mit den Tränen kämpfen.
Keine Ahnung. Wie gesagt, sorry.
Auch beim Weitsprung der Frauen scheiterten beide deutschen Starterinnen. Für Nadja Käther und Bianca Kappler ist die EM bereits beendet. Die ersten deutschen Medaillenchancen haben in diesem Moment die Kugelstoßerinnen. 3 Deutsche im Finale. Nach dem 2. Durchgang liegt Vize-Weltmeisterin Nadine Kleinert als beste Deutsche derzeit auf Rang 4.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 28. Juli.
Ein Tief zieht ab, das nächste schickt uns aber schon im Laufe der Nacht neue Regenwolken. Und die überqueren uns bis morgen Abend von West nach Ost. Sonniges Hochdruckwetter ist weiterhin nicht in Sicht. Zu Beginn der Nacht klingen die Schauer ab, teilweise lockert es auf, hier und da bildet sich Nebel. Im Westen werden die Wolken später wieder dichter und es beginnt zu regnen. Im Osten morgen erst noch freundlich, während sich von Westen zum Teil kräftiger Regen ausbreitet, örtlich mit Blitz und Donner. Im Westen am Nachmittag wieder freundlicher, gegen Abend erreicht der Regen auch Oder und Neiße. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West, bei Schauern und Gewittern kann er kräftig auffrischen. 8 Grad heute Nacht am Alpenrand bis 17 Grad an der Ostsee. In der Lausitz bei Sonne morgen bis 26, im Sauerland unter Regenwolken nur 18 Grad. Das wechselhafte und nur mäßig warme Wetter begleitet uns auch in den folgenden Tagen. Am Samstag wird es zumindest im Süden etwas freundlicher und auch die Temperaturen erreichen dort wieder sommerliches Niveau.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Susanne Holst. Darin die Macht der Bilder, die Love Parade-Tragödie und das Internet. Sowie bockige Bauern, der Widerstand gegen Olympische Spiele in Bayern.